endlich durch mit der Korrektur der Frühjahrsprüfung 2024 und auf vielfachen Wunsch hier die Podcast-Folge zur Prüfung. Hey und herzlich willkommen bei Mit Vero zum Bilanzbuchhalter, deinem Podcast für angehende Bibus auf dem Weg zur erfolgreichen Bilanzbuchhalterprüfung IHK. Ich bin Vero, Dozentin für nationale Abschlüsse und Steuerrecht, IHK-Prüferin und Gründerin von Mit Vero zum Bilanzbuchhalter. Hier gibt es Tipps und Tricks, spannende Interviews und motivierende Challenges für dich. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. In den letzten Tagen und Wochen habe ich insgesamt 45 Mal die Aufgabe 1 und 42 Mal die Aufgabe 3 korrigiert. Das ist ja schon eine ganz schöne Menge, aber natürlich auf keinen Fall repräsentativ. Also es gibt hier auch keine Quote oder sowas in der Richtung. Eben dafür habe ich natürlich viel zu wenig Einblick auf die Gesamtkorrektur. Was ich jetzt sage, ist also nur das, was mein Eindruck ist aus den insgesamt 87 Prüfungen, die ich persönlich korrigiert habe. Allein in München waren es ja insgesamt tatsächlich viermal so viele. Aber eben, ich glaube, aus 45 Mal Teil 1 kann man schon ein bisschen was ableiten, vielleicht das auch für dich interessant sein könnte. Und die beiden Korrekturen sind tatsächlich so unterschiedlich gelaufen, wie es nur gerade sein kann. Der Teil 1, eben fangen wir mit dem mal an, da hatte ich im Endeffekt den Eindruck, dass ich ganz, ganz oft eigentlich die gleiche Prüfung korrigiert habe. Die beiden Prüflinge waren sich sehr, sehr einig, was die machbaren Aufgaben sind, was die Punktebringer sind und was schwer bis unlösbar war. Tatsächlich, wir gehen es gleich der Reihe nach durch. Ich habe einen Sachverhalt, den hat tatsächlich niemand von den 45 Personen so gelöst, wie das die Lösung vorgesehen hätte. Deshalb gingen hier die Punkte eben gar nicht so weit auseinander. Viele haben sich so um den Schnitt tatsächlich bewegt. Natürlich gibt es immer ein paar Ausreißer nach unten. Man kann einen schlechten Tag haben, gesundheitlich angeschlagen sein oder einfach die Prüfung vielleicht beim ersten Mal tatsächlich ja auch nicht vollkommen ernst genommen haben. Das merkt man ja doch immer wieder mal, dass erst der zweite Versuch dann so richtig ernst genommen wird. Und es gab natürlich auch Ausreißer nach oben, wo jemand wirklich richtig, richtig gut war und ein tolles Ergebnis abgeliefert hat. Aber eben die allermeisten haben sich so im Mittelfeld zusammengeballt. Tatsächlich, das habe ich so bei einer Korrektur noch nie gehabt. Wir hatten nämlich zwei Aufgaben am Anfang, 1 und 2, wo man ganz viel lösen konnte und ganz viele Punkte holen könnte über Lösungsaufbau. Und dieses Geschenk sozusagen oder diese Möglichkeit, hier Punkte zu sammeln, haben ganz viele auch tatsächlich angenommen. Es ging los mit einer Forderungsaufgabe EWB und dann kam ein Gebäude mit Gebäudeteilen. Und da konnte man wirklich schön sammeln. Bei den Forderungen war es noch ein bisschen holpriger vielleicht. Ich empfehle immer bei Forderungsaufgaben eine allgemeine Einleitung zu schreiben zur Bewertung. Das darf man auch, wenn innerhalb einer Aufgabe dann 3-4 Forderungen kommen, dann kann ich auch tatsächlich die Bewertung, den Bilanzansatz und so weiter einmal am Anfang gesamt abhandeln. Sehr zeitsparend würde ich machen. Und dann pro Forderung muss man im Endeffekt ja eingehen auf, was machen wir mit der Abschreibung, wie ist der Bilanzansatz und zweite Überlegung immer, wie ist die Umsatzsteuer. Hier wurde ganz oft die Umsatzsteuerbehandlung vergessen, da wirklich angewöhnen, das gehört im Endeffekt wirklich zusammen. Ich löse immer, was mache ich mit der Abschreibung, ja, nein, vielleicht und dann, was mache ich mit der Umsatzsteuer, das gehört so zusammen. Bei der Gebäudeaufgabe war ganz viel Lösungsaufbau. Eben deshalb geht auch jede Challenge tatsächlich immer los mit einem Tag zum Aufbau, weil das hier so, so wichtig ist. Auch die Gebäude-Challenge ging bei mir los mit einem Tag zum Aufbau, weil man da eben unter Umständen bei Gebäudesachverhalten, hat man da jetzt gesehen, wunderbar Punkte sammeln kann. Zwei Gebäudeteile waren es, man konnte also zweimal wirklich Lösung aufziehen, von vorne bis hinten, hat darauf auch zweimal Punkte bekommen. In der Aufgabe sind hinten drin auch ein paar Gemeinheiten, Schwierigkeiten, die vielleicht eben weniger oft gelöst wurden richtig, aber eben wenn ich hier den Grundstock richtig gemacht habe, den Aufbau richtig gemacht habe, konnte ich hier richtig viele Punkte holen und eben konnte dann eben schon ein gut starten mit für die 50 Punkte tatsächlich. Was kannst du daraus jetzt mitnehmen? Lösungsaufbau ist wahnsinnig wichtig. Das heißt wirklich, die beste Vorbereitung ist üben, üben, üben und dabei eben nicht nur auf das Ergebnis zu schielen. Eben hat hier nicht die Punkte bekommen, weil man genau wusste, wie das Gebäude handelsrechtlich bewertet wurde. Darauf gab es auch Punkte, aber darauf gab es nicht die Mehrzahl der Punkte, sondern wirklich auf den Lösungsweg dahin achten, damit man die ganzen Punkte, die da auf dem Weg so liegen, mitnehmen kann tatsächlich. Und das ist auch was, was man sich beim Üben zu Hause oder bei alten Prüfungen oder auch bei Übungsaufgaben oder auch im Unterricht immer überlegen muss. Es geht nicht nur darum, dass man die letzte Zahl richtig hat. Und zwar in beide Richtungen. Nicht nur, juhu, ich habe die letzte Zahl richtig, ich konnte die Aufgabe, ich habe alle Punkte. Das stimmt unter Umständen nicht. Manchmal stehen da auch nur Rechnungen, keine Paragraphen, keine Erläuterungen. Dann gibt es nicht alle Punkte. Und es kann genauso sein, dass der Bilanzansatz nicht richtig ist. Und wenn das nur ein Zahlendreher war, ein Tippfehler und der ist offensichtlich in einer schönen Lösung erkennbar, dann kann es sogar sein, dass man fast alle Punkte hat, obwohl das Endergebnis nicht stimmt. Deshalb wirklich bei Übungsaufgaben auch, wenn du eigene Lösungen korrigierst oder wenn du alte Prüfungen machst, was sehr empfehlenswert ist, und die Lösung danach durchgehst, nicht nur aufs Ergebnis schielen, sondern unbedingt den Lösungsaufbau mit sich anschauen. Und eben sich auch immer klar machen, die großen Punkte und die vielen Punkte liegen hier ganz klar im Aufbau. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und deshalb darauf auch immer schon beim Üben besonderes Augenmerk legen. Aufgabe 3 war dann tatsächlich die Aufgabe, die den großen Unterschied gemacht hat. Ich habe ja gesagt, ich hatte den Eindruck, ich habe ganz oft die gleiche Prüfung korrigiert. An Aufgabe 3 hat sich dann gezeigt, ob man eher ein bisschen oben über dem Schnitt oder etwas eher darunter anzusiedeln war tatsächlich. Und zwar ging es dabei um die Eigenkapitalaufgabe einer GmbH. Sehr untypisch, war seit über 10 Jahren nicht dran tatsächlich, das ist so. Aber von dem, was man machen musste her, eigentlich tatsächlich machbar, wenn man den Sachverhalt erfasst hat und eben das auch gemerkt hat, es ist eine GmbH und eben keine AG und sich dazu vielleicht auch die Unterschiede bewusst gemacht hatte. Ganz lustig, ein paar Tage vor der Prüfung gab es die Podcast-Folge 11 hier, nämlich die Best-of-Kaffee-Pause. Und da ist, glaube ich, die erste Frage, die ich beantworte, tatsächlich der Unterschied bei Eigenkapitalaufgaben zwischen AG und GmbH. Deshalb möchte ich da auch jetzt inhaltlich gar nicht näher drauf eingehen. Eben Folge 11 müsste das sein, Best-of-Kaffee-Pause. Gleich die erste Frage war tatsächlich vieles drin von dem, was wir in der Aufgabe hatten. Ungewöhnlich war hier vielleicht auch, dass wir die Hauptfirma, die wir lösen, nämlich die AG, um die es die ganze Zeit sonst ging, hier verlassen haben und zu einer GmbH, die eben auch zu diesem Konzernbereich dazugehört, gewechselt sind. Aber eben, das war aus der Aufgabe auch erkennbar und ist bei Eigenkapitalaufgaben ja oft so, dass wir nur für die Eigenkapitalaufgabe dann eine andere Firma haben, auch wenn zum Beispiel beides AGs wären, wie es vielleicht auch schon war, weil ich ja den Jahresüberschuss brauche für die Firma oder für die Berechnung der weiteren Aufgabe. Und wenn ich eine neue Firma anfange als Aufgabensteller, dann gehe ich eben nicht das Risiko ein, dass Sachverhalte aus anderen Bereichen der Aufgabe da reinfließen müssten könnten in diese Aufgabe. Eben deshalb hier andere Firma und hier tatsächlich auch mal andere Rechtsform. Ganz, ganz wichtig, eben bei Steuerrecht, bei Teil 3 ist es noch wichtiger natürlich, aber hier bei nationalen Abschlüssen eben hier jetzt mal auch, welche Rechtsform sind wir? Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundüberlegung. Beim ersten Mal Durchlesen der Aufgabe muss ich mir schon Gedanken machen, welche Rechtsform bin ich? Und hier eben nicht nur Unterscheidung, bin ich Einzelunternehmer, Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, sondern tatsächlich hier bei dieser Aufgabe auch, bin ich GmbH oder AG? Also innerhalb den Kapitalgesellschaften, weil das hier tatsächlich wichtig war. Und man konnte und durfte hier eben tatsächlich die Spezialregelungen, die das Aktiengesetz vorsieht, für die GmbH hier nicht anwenden. In Aufgabe 4 ging es um ein kleines Umlaufvermögen und um eine relativ komplizierte, schwierige Rückstellung, nicht nur zu erkennen, sondern dann auch zu bewerten und abzuzinsen. Und da haben die meisten ganz, ganz klug angefangen mit dem einfachen Umlaufvermögen. Das war hier relativ leicht zu machen. Hier konnte man auch wieder tatsächlich ein paar Punkte einsammeln für gar nicht so viel und kompliziertes Wissen, würde ich mal so sagen. Und dann eben haben viele gemerkt, hatte ich zumindest beim Korrigieren den Eindruck, dass sie noch zu wenig geschrieben haben für die Punkte, die es auf die Aufgabe gibt. Grundsätzlich finde ich das eine sehr, sehr schöne Überlegung. Auf jeden Fall immer schauen, das ist das Tolle an ausgepunkteten Aufgaben, wie viele Punkte gibt es für die Aufgabe und kann das Preis-Leistung stimmen, was ich da jetzt gemacht habe und was es da für Punkte gibt. Hilft wirklich manchmal enorm, wenn man merkt, man verzettelt sich und da gibt es eigentlich nur 4, 5 Punkte, dann stimmt hier was nicht. Dann, wenn das die Lösung zu ausführlich ist, dann hat man vielleicht hier irgendwie was gemacht, was hier gar nicht gefragt ist oder wie auch immer. Kann man sich also wirklich nicht nur zeitmäßig, sondern auch inhaltlich dran orientieren, wie viele Punkte es gibt. Und hier war mal ein bisschen der andere Fall. Hier eben waren viele mit der Lösung fertig und dachten sich wahrscheinlich, das ist noch ein bisschen wenig Lösung für die Punkte, die es hier tatsächlich gibt. Und eben, ob man dann, natürlich wäre es super, man würde dann die richtige Rückstellung lösen und hätte das dann richtig, na gar keine Frage. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, dass man eben gemerkt hat in der Prüfung, eben hier fehlt noch was, hier musste ich noch was machen tatsächlich. Und hier konnte man tatsächlich ein bisschen auf unterschiedliche Rückstellungen kommen. Also mir wurden verschiedene Dinge angeboten, von denen dann nur eins richtig war. Aber was hier auch eine Erkenntnis ist, die für alle interessant ist, auch für dich interessant ist, wenn du deine Prüfung schreibst. Bei Rückstellungssachverhalten gibt es einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten für eben Rückstellungssachverhalte und so viele unterschiedliche Lebenssachverhalte. Und selbst in einzelnen Aufgaben gibt es manchmal eben verschiedene Varianten und auch manchmal ja verschiedene Dinge, die man wirklich lösen muss. In der letzten oder in der vorletzten Prüfung sozusagen musste man ja in einer Aufgabe auch 2 Rückstellungen lösen tatsächlich. Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass beim Einleitungsteil, bei der Definition sozusagen, dabei ist, worum geht's hier. Einfach nur zu sagen, es ist eine Rückstellung zu bilden und dann eine Lösung abzuspulen, funktioniert manchmal dann eben gerade nicht, weil eben gerade die Frage ist ja, wofür wird denn die Rückstellung gebildet? Um welchen Sachverhalt geht's denn hier? Und dann widerspricht sich so manchmal die Lösung so ein bisschen in sich und dann wird's ganz, ganz schwierig, wenn man nicht vorher klar gesagt hat, ja, für was, für welchen Sachverhalt löse ich denn hier gerade eine Rückstellung? Eben, das ist ganz, ganz wichtig, weil manchmal wirklich auch 2 Sachverhalte im Raum stehen, wo was los sein könnte mit Rückstellung. Deshalb auf jeden Fall vorne sagen, für diesen und jenen Sachverhalt, für diesen und jenen Verlust, für diesen und jenen Risiko, dafür bilde ich eine Rückstellung. Zu Aufgabe 5 und Aufgabe 6 will ich gar nicht zu viel sagen, weil da ja der Lösungshinweis immer nur sagt, zum Beispiel das wäre richtig, aber andere Dinge auch. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, das dann auch zu besprechen tatsächlich. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass das, was in der Aufgabe 5 gefragt wurde, zur Kommunikation, Teambuilding und so weiter, vor gar nicht allzu langer Zeit sehr, sehr ähnlich dran war. Und da sieht man eben wieder, wie wichtig es ist, alte Prüfungen zu machen. Nicht nur, um die Zeit einzuüben, um die Vorgehensweise einzuüben, um zu sehen, wie funktioniert das, wie sind diese Prüfungen gestellt, sondern tatsächlich auch, weil sich manche Dinge einfach wiederholen oder weil einfach auch der Pool, aus dem man schöpfen kann als Aufgabenstelle, dann irgendwann mal begrenzt ist. Und das eben hat man hier ganz, ganz deutlich gesehen an der Kommunikationsteambuilding-Aufgabe. Eben, da konnte man viele Punkte holen und das haben auch viele wirklich gemacht. Tatsächlich wurde die toll gelöst, teilweise steckenweise, wenn man eben sich die alte Prüfung angeschaut hat, wo genau das oder fast genau das Gleiche tatsächlich dran gekommen ist. Was kannst du jetzt mitnehmen aus dieser Korrektur der Aufgabenstellung 1? Auf jeden Fall mal, Lösungsaufbau ist unglaublich wichtig. Eine schöne Lösung nimmt alle Punkte mit, die auf dem Weg da so rumliegen. Und gerade in nationalen Abschlüssen ist es unglaublich wichtig. Das zweite ist, dass wir genau lesen müssen, wer sind wir in der Aufgabe, wer ist der Hauptakteur, worum geht's, wonach ist gefragt. Ganz genau erfassen, wie der Sachverhalt ist und eben auch dieses Dickgedruckte immer, wo immer steht, was lösen wir, was müssen wir lösen, auf jeden Fall sauber durchlesen, weil eben darauf kommt es nachher an, dass ich das gemacht habe, nachdem tatsächlich auch gefragt war und ich eben den Sachverhalt richtig erkannt habe. Außerdem hat man gesehen, dass man anhand der Punkte teilweise wirklich abschätzen kann, wie viel man hier lösen muss, wie viel hier unter Umständen los sein könnte in der Aufgabe. Ein Blick auf die Punkte macht also nicht nur für die Zeit, die ich für die Aufgabe habe, Sinn, sondern eben tatsächlich auch für den Inhalt der Lösung unter Umständen. Und alte Prüfungen machen ist unglaublich wichtig, weil ich eben da lerne, wie der Aufbau ist und wie die Vorgehensweise ist und auch etwas vorkommen könnte, das tatsächlich so ähnlich schon mal dran war. Bevor wir zu Aufgabenstellung 3 kommen, kurzer Einschub in eigener Sache. Wir sind noch mittendrin im Anmeldezeitraum für den WhatsApp-Kurs. Der startet noch an jedem Montag im Mai 2024. Wenn du da noch dabei sein möchtest, findest du unter dem Podcast in der Beschreibung den Link für mehr Infos und zur Anmeldung. Und wenn du erstmal das Konzept kennenlernen möchtest, dann findest du auch den Link zur Anmeldung für eine Episode für 0 Euro. Da einfach eintragen und ich schicke dir eben eine Episode zu, damit du schauen kannst, ob das etwas für dich ist. Und wie eingangs schon gesagt, lief die Aufgabenstellung 3 vollkommen anders als die Aufgabenstellung 1. Ich habe gesagt, Aufgabenstellung 1 waren die Ergebnisse oder die Punkte nah beieinander. Ihr wart euch ziemlich einig, was ist da schwierig, was ist da einfach. Ganz anders im Teil 3. Im Teil 3 hatte ich so gut wie keinen Mittelbau sozusagen, hatte ich kein Mittelfeld, sondern ich hatte sehr, sehr gute und leider auch sehr schlechte Ergebnisse tatsächlich. Eben das kam, glaube ich, ein bisschen darauf an, ob er mit der Art der Aufgabe zurechtkam, die dieses Mal wirklich anders war als sonst oft, würde ich mal sagen. Also das ist schon beim ersten Mal überfliegen so aufgefallen, eigentlich der Aufgabe, oh, hier wurde ein bisschen anders abgefragt als sonst. Man muss aber sagen, eben wir schauen uns gleich an, man muss aber sagen, dass die einzelnen Dinge, die gefragt wurden, dann tatsächlich für sich betrachtet eigentlich nicht so anspruchsvoll waren, nur diese neue Art der Aufgabenstellung war anspruchsvoll oder war eben ungewohnt. Es ging los mit einer Aufgabe zur Gewerbesteuerzerlegung. Sehr ungewöhnliches Thema, würde ich mal sagen. Und eben auch wieder erster Hinweis im Endeffekt für dich, auch für spätere Prüfungen. Nur weil Gewerbesteuer erst dran war, heißt das nicht, dass Gewerbesteuer nicht auch dieses Mal dran sein kann tatsächlich. Wobei das eine Aufgabe war, bei der man sich über dieses Berechnen, dieses Zerlegen relativ schön Punkte holen konnte. Und es haben auch wirklich viele angenommen und haben hier einen Großteil der Punkte tatsächlich eingesammelt. Und diese Gewerbesteueraufgabe war jetzt eben von dem her zumindest noch typisch, dass es eben ganz klar eine Gewerbesteueraufgabe war. Und das wurde eben aufgeweicht in Aufgabe 2 und 3. Da gab es jeweils Sachverhalte, die man aus unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Steuerarten aus betrachten musste. Das hat sich das letzte Mal so ein bisschen angedeutet, dass es so in die Richtung gehen könnte. Waren manchmal so ein bisschen gemischte Aufgaben dabei. Aber so stark wie dieses Mal war es auf jeden Fall, kann ich mich nicht erinnern, bis jetzt noch nie. Bei Aufgabe 2 hatten wir die Aufgabe eines Gewerbebetriebes und eine kleine sonstige Leistung hing da noch dran. Und das mussten wir von verschiedenen Steuerarten aus beleuchten. Wie funktioniert es umsatzsteuerlich? Eben zum Beispiel die sonstige Leistung, aber auch die Veräußerung dieser Wirtschaftsgüter bei der Betriebsaufgabe. Was heißt es für die laufenden Einkünfte vom Einzelunternehmer? Was heißt es einkommensteuerlich, diese Veräußerung, diese Aufgabe? Was passiert da? Und auch noch, was hat es für Auswirkungen auf den Gewerbeertrag? Das heißt also wirklich einmal Rundumblick auf diesen Sachverhalt. Eben war ungewöhnlich für sich, aber wenn man dann reingeschaut hat, in was muss ich denn da zum Beispiel in der US tatsächlich lösen, dann haben wir da eigentlich zum Beispiel einmal die Veräußerung von Gegenständen, von Einrichtungsgegenständen lösen müssen, die absolut glatt durchgelaufen ist, ohne irgendwelche Besonderheiten, einfach das Schema runter und fertig. Also manches in der Aufgabe war dann gar nicht so anspruchsvoll, nur eben diese Vorgehensweise, dass ein und derselbe Sachverhalt hier beleuchtet werden musste, das war im Endeffekt das Ungewöhnliche an der Aufgabe. Und das gleiche Spiel im Endeffekt bei Aufgabe 3, nur ganz anderer Sachverhalt. Da wurde ein Gebäude verkauft von einer GmbH an ihren Gesellschaftern und auch das musste von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Einmal wieder, wie funktioniert das Ganze umsatzsteuerlich, dieser Verkauf, dann wie ist es aus Sicht der GmbH, wenn die einen Gesellschafter verkauft und auch wie ist es aus Sicht vom Gesellschafter, wenn er von seiner Gesellschaft etwas abkauft. Also eben hier wurde auch wieder ein Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und die größten Schwierigkeiten haben hier ganz klar diese Perspektivwechsel gemacht und dieses unglaublich fächerübergreifende. Eben ganz viele hätten gerne etwas gelöst, stur in einer, eben jetzt mache ich eine Körperschaftsteueraufgabe, jetzt mache ich eine Umsatzsteueraufgabe, jetzt mache ich vielleicht eine Gewerbesteueraufgabe und jedes Mal neu. Und eben nicht dieses Vermischte, das hat vielen tatsächlich große Probleme bereitet. Und das ist auch der Grund, warum ich im Video-Crash-Kurs 2 fächerübergreifende Module drin habe, damit man eben mal sieht, was zum Beispiel, eben das kommt da zum Beispiel vor, Ausschüttungen, was was die Körperschaft steuerlich auslösen, was die Einkommensteuerlich auswirken, aber auch, wie das Ganze in der Gewerbesteuer dann weitergeht, damit man eben diesen Komplettüberblick hat. Ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man die Steuerarten so ganz starr für sich betrachtet. Das ist im echten Leben ja auch tatsächlich nicht so. Da muss ich mir auch Gedanken machen aus verschiedenen Perspektiven. Deshalb da beim Lernen vielleicht auch schon ein bisschen darauf achten, wenn man einen Sachverhalt eben lernt, dass man sich auch überlegt, wie werden das für den anderen, für die andere Seite oder wie werden das in einer anderen Steuerart. Eben, da braucht man ja nicht dann ganz tief einzusteigen, aber einfach mal sich Gedanken zu machen, in welche Richtung würde das gehen, wo wären wir da? Auch da vielleicht den Dozenten im Unterricht fragen, wie wäre es denn für den anderen oder wie wäre es denn das Gleiche in einer anderen Steuerart oder in einer anderen Rechtsform, damit man eben mal diese verschiedenen Dinge, die sich oft so ähnlich anhören, aber dann vielleicht doch nicht so ähnlich sind, mal für sich betrachtet rausfindet. Eben, ich plane auch für den nächsten Videocrashkurs, der im Juli 24 startet, ein kleines, aber doch Bonusmodul, wo es eben nochmal um mehr solche Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Steuerarten gehen wird, weil wir eben nicht wissen, ob das mit der Prüfung insgesamt eher so in diese Richtung jetzt gehen wird. Dieses Mal war es eben so, dass wir 3 Aufgaben hatten aus dem Steuerrecht und 3 Aufgaben dann aus KLR. Da will ich inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen. Man kann insgesamt sagen, dass da sich auch viele Punkte geholt wurden. Tatsächlich viele haben da einen etwas holprigen Steuerteil ausgeglichen, wobei das tatsächlich ja fast jedes Mal so ist, dass man da vielleicht noch ein bisschen was retten kann, wenn es vorne nicht so 100% gepasst hat. Ich hoffe, du hattest etwas von dieser Podcast-Folge, nicht nur jetzt rückblickend auf die Prüfung, sondern natürlich auch für die Zukunft. Ich möchte dir ans Herz legen noch die Folgen 3 und 4. Da ging es um die Erkenntnisse aus der Korrektur der Herbstprüfung 23 und diese beiden Folgen waren sogar noch allgemeiner gehalten, wie man eben seine Prüfung angeht und worauf man dabei achten muss. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn sehr, sehr gerne weiter und bewerte ihn gerne mit 5 Sterne bei Spotify und bei Apple Podcasts. Ich hoffe, wir hören uns.